Ja, unser Thema heute Morgen heißt der treue Glaube und das verborgene Gottesleben. Der treue Glaube ist eigentlich, wie wir in Deutsch sagen, doppelt gemoppelt. Das ist zweimal dasselbe Wort. Glaube hat ja mit Treue, Vertrauen zu tun in der Begrifflichkeit. Ja, die Frage ist, was ist denn Glaube? Was ist Glaube? Es gibt ein paar berühmte Leute, bekannte Leute, die haben sich dazu geäußert. Ich will mal vier zitieren. Lass dich überraschen. Zum Beispiel der Philosoph Friedrich Wilhelm Nietzsche. Kannst schon denken, was der sagt, wenn es um den Glauben geht, da kommt nicht viel. Der sagt, Glaube heißt nicht wissen wollen, was wahr ist. Ist schon schwach, gell? Ja, der lernt das auch noch. Dann gibt es den Oscar Wilde, vielleicht bekannt, ist ein irischer Lyriker und Dramatiker gewesen. Übrigens, der ist nur 46 Jahre alt geworden und der Nietzsche nur 56, hat vielleicht auch was zu bedeuten. Aber Oscar Wilde hat gesagt, Glauben heißt, auf etwas zu vertrauen, von dem du weißt, dass es nicht existiert. Ja, ohne Worte. Dann der berühmte deutsche Dichter Goethe, er ist übrigens 87 geworden, nee, 83 Jahre alt geworden, der hat gesagt, das klingt schon recht gut, Glaube ist Liebe zum Unsichtbaren, Vertrauen aufs Unmögliche und Unwahrscheinliche. Klingt schon besser, gell? Vielleicht ist er deswegen auch älter geworden als die anderen beiden. Dann habe ich noch einen, das ist ein katholischer Kardinal, Faulhaber, der ist 1952 gestorben, ist auch 83 Jahre alt geworden. Der hat gesagt, man glaubt gar nicht, wie viel man glauben muss, um ungläubig zu sein. Das gefällt mir auch. Weil die glauben, dass alles von selbst geworden ist, haben wirklich einen großen Glauben. Gell? Und damit hat er recht. Ja, was interessieren uns eigentlich die Leute in der Welt, was die zum Thema Glauben sagen? Was sagt denn die Bibel, was Glaube ist? Wir sind heute hier, um etwas aus dem Wort Gottes zu hören. Und da ist die Frage, wie definiert das Wort Gottes den Glauben? Da gibt es eine wunderbare Stelle, das ist Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe die Wörtlichkeit im Wort Gottes, weil die gibt viel mehr her, als wenn wir das so etwas ja, schwach übersetzen in andere Sprachen. Im Grundtext heißt es dort wörtlich, Hebräer 11, Vers 1, muss man ganz langsam lesen, damit man das versteht. Glaube aber ist erwartend unten stehen, praktisch überzeugt von nicht zu sehendem. Ganz langsam, gell? Glaube ist erwartend unten stehen. Also ich stehe unten, Gott ist oben, ich stehe unten und ich erwarte was von ihm. Deswegen bete ich auch so, gell? Ich will alles haben. Ich erwarte etwas von ihm und bin praktisch überzeugt davon, von dem, was ich nicht sehen kann. Hebräer 11, Vers 1. Du kannst ja in der Bibel mal gucken, wie es da steht. Und das ist auch nicht schlecht. Aber ich finde, die wörtliche Wiedergabe, die bringt mir mehr. Und jetzt ist die Frage, wohin ist dieser Glaube gerichtet, ausgerichtet? Natürlich nach oben, gell? Wenn ich unten stehe und erwarte alles, dann erwarte ich das natürlich von oben, wenn hier steht, wir stehen unten. Die Bibel spricht immer von oben und unten. Oben ist Gott, wir sind unten. Dann gibt es noch die Tiefe, die ist noch weiter unten. Da haben wir ja letztens drüber gesprochen, über die Aufenthaltsräume der Gestorbenen. Ja, wo geht der Glaube noch hin? Ich denke in die Zukunft. Gell? Unsere Erwartung liegt in der Zukunft. Wir erwarten in der Wesenseinheit mit Christus, in der Herrlichkeit Gottes, mal zu landen. Ja. Römer 8, 23 sagt Paulus, wir warten auf die Freilösung aus unserem irdischen Leib. Also schaust in die Zukunft. Ist das alles? Also mein Glaube, mein Vertrauen, meine Treue ist auch in die Gegenwart gerichtet. Also in das Heute, in das Jetzt, in das Hier. Wie sonst könnte ich in dieser Welt leben, wenn wir nicht darauf vertrauen könnten und wüssten, gemäß der Heilsordnung Gottes, dass er sozusagen alles genehmigt, inszeniert, die Abläufe kennt, das Ziel natürlich kennt und alles zum Ziel bringt. Wenn wir an die schlimmen Zustände in der Welt denken, wo man kaum annehmen könnte, dass im 21. Jahrhundert, nachdem die Menschheit so viel Kriege hinter sich hat, man immer wieder vom Krieg redet und andere Dinge, ich will gar nicht die Naturkatastrophen erwähnen, dann könnte man schon dran verzweifeln oder die Frage stellen, gibt es überhaupt einen Gott? Wenn der das zulässt, dann kann der nichts taugen. Gell? Ich bin ja mal viele Jahre von Haus zu Haus gegangen mit meiner Bibel und habe die Leute versucht zu überzeugen davon, dass die Bibel recht hat, was sehr mühsam war. Und da habe ich sehr oft diesen Spruch gehört, gell? Warum lässt Gott das Böse zu? Wenn es den gäbe und er wäre so gut, wie er immer sagt, dann würde er das ändern. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Wichtig ist, dass wir mit unserem Glauben, denn wir haben mit der Treue und dem Vertrauen in Gott uns heute beschäftigen. Und dann kannst du ja mal feststellen, es geht um Johannes Kapitel 12, wie Jesus argumentiert, wie du persönlich das vielleicht für dich siehst, in Anspruch nimmst. Und wir werden auch sehen, wie die Menschen damals darauf reagiert haben und dass es mit dem Glauben der Treue und dem verborgenen Gottesleben, was ich dann noch erklären will, nicht immer so einfach ist, weil es eben, wenn ich erinnere nochmal an Hebräer 11, Vers 1, darauf ankommt, dass ich all das, was ich nicht sehen kann, glaube, das heißt darauf vertraue, dass Gott, wenn er das hat aufschreiben lassen, es auch so meint und tut. Und in diesem Vertrauen leben wir, hoffentlich, mehrheitlich, meistens. Wir sind auch mal am Zweifeln, sind mal entmutigt, es gibt mal auch so ein Tal im Glauben, keine Frage. Für lange Zeit hat meine Schwester in der Schweiz da aus der Mitte raus gerufen, bei mir geht das nicht immer nach oben, da geht es auch mal nach unten. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, gell. Aber du musst dein gesamtes Glaubensleben betrachten. Das geht mal auf und ab, geht das. Aber der Gesamttrend, der geht nach oben. Und wenn du zurück dich erinnerst, die meisten sind ja schon etwas länger jung hier, dann weißt du, wie hast du früher gedacht, geglaubt, wie denkst du heute, wie glaubst du heute. Und da sieht man, es gibt eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung, natürlich mit Höhen und Tiefen, keine Frage. So, ich lese mal ein paar Verse aus Johannes 12, um die es heute geht. Johannes 12 ab Vers 44, wir haben ja den ersten Teil des Kapitels hier schon zweimal behandelt. Da ging es um die Frucht des Sterbens und dann um das Licht. Und wir haben hier heute das Thema Glauben, hat auch mit Licht zu tun, werden wir gleich merken. Also Jesus sagt hier, Kapitel 12, Vers 44, der an mich glaubt, glaubt an mich, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich sendet. Und der mich schaut, schaut den, der mich sende. Ich bin als Licht hinein in den Kosmos gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Reden hört und nicht bewahrt, richte ich ihn nicht. Denn ich kam nicht, auf dass ich den Kosmos richte, sondern auf dass ich den Kosmos rette. Ja, das hat wahrscheinlich niemand verstanden damals. Wir haben selber Mühe damit, aber der Reihe nach. Also, Jesus sagt, der an mich glaubt, glaubt eigentlich nicht an mich, sondern an den, der mich sandte. Und besonders im Johannesevangelium finden wir jetzt eine ganze Reihe Aussagen Jesu, die immer wieder dasselbe bestätigen. Im Kapitel 7 sagt er, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich sandte. Im Kapitel 8 lesen wir, wie der Vater mich lehrte, dieses spreche ich. Oder wir am Kapitel 14, der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke mit mir, könnte man noch anfügen. Und was besonders interessant ist, sind ja die Verse hier, die wir heute behandeln. Da kommen ja noch drei Verse nach, wo es unter anderem heißt, in Vers 49, der da mich sandte, er hat mir ein Ziel gegeben in Bezug auf das, was ich sagen und was ich sprechen soll. Wie der Vater zu mir geredet hat, also spreche ich. Und hier erkennen wir die Wesenseinheit von Vater und Sohn, die Göttlichkeit und Wesenseinheit von den beiden. Und später in Johannes 16, vielleicht komme ich nachher nochmal dahin, erklärt ja Jesus ab Vers 13, wie das funktioniert. Er sagt, der Geist, den ich euch sende, er nimmt von mir. Und ich nehme das vom Vater. Wenn also der Heilige Geist, der ja heute sozusagen stellvertretend personifiziert handelt mit der Ekklesia auch, mit jedem Einzelnen, wenn der uns belehrt, wie es Johannes in seinem ersten Brief schreibt, das lese ich nachher noch am Ende, dann kommt das vom Vater. Gell? Also wenn du Wort Gottes liest, wenn wir darüber reden, alles, was, auch was wir heute Morgen hier tun, ist vom Vater, weil der Sohn vom Vater nimmt und der Geist vom Sohn nimmt. Also alles, was wir lesen, ist letztlich vom Vater. Ja, ist das nicht schön, das zu wissen, gell? Also, was ist ein, ihr habt alle einen Vater gehabt, einen menschlichen, fleischlichen Vater, ich auch, gell? Ja, man wünscht sich so einen verständnisvollen, liebevollen Vater, der man auch zudrückt oder der nicht sofort mit der Keule kommt, gell? Und das ist doch Gott, gell? Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wenn du ihn kennenlernst, und wir werden gleich noch feststellen, wie das geht, dann hast du so einen Vater. Und wenn ich jetzt mich mit dem Wort beschäftige und das hier lese und höre, weiß ich, das kommt von meinem Vater. Das beruhigt, das beruhigt mich. Und wenn ich in die Welt schaue und sehe das viele Unglück und weiß, dass er dafür eine Lösung hat, die am Ende so toll ist, dass ich niemanden beschweren kann, dann beruhigt mich das auch. Gell? Dann ist mir das nicht gleichgültig. Wir leiden mit den Menschen. Aber wir wissen, Gott wird erstatten. Er wird das alles in Herrlichkeit verwandeln. Wenn ich das glauben kann, dann geht es mir besser. So, jetzt sagt Jesus hier noch etwas. Er sagt, der mich schaut, schaut den, der mich sandte. Da gibt es ja die interessante Geschichte in Johannes 14 mit dem Philippus. Die Lernenden, die Jünger stehen zusammen und dann kommt Jesus, redet mit ihnen und dann sagt auch der Philippus, Jesus, zeige uns doch mal den Vater. Und was sagt Jesus jetzt? Ich sage es mit meinen Worten. Er sagt, also Philippus, gell, jetzt sind wir schon so lange zusammen und du stellst so eine Frage. Gell. Du fragst, zeig uns den Vater. Du siehst doch mich. Und wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Hast du das immer noch nicht begriffen? Und das finde ich auch so toll. Gell. Jetzt sind die mit Jesus gelaufen und haben nichts verstanden. Wäre uns genauso gegangen, gell. Keine Frage. Wir haben ja heute den Vorteil, dass wir das ganze Wort Gottes haben und etwas mehr verstehen dürfen, weil auch die Zeit schon fortgeschritten ist. Aber sie haben es nicht verstanden. Also, und jetzt heißt das doch, wenn du Jesus anschaust, siehst du den Vater, wenn das damals so gewesen ist? Und wie ist das dann heute? Jetzt ist ja Jesus nicht hier, gell? Du kannst ihm nicht die Hand geben und mit ihm essen. Aber wir haben Hinweise, zum Beispiel Hebräer Kapitel 1, Kapitel 3, im Hebräer 1, Vers 3, und 3, Vers 1, kann man sich gut merken, gell? Gerade umgedreht, gibt es folgenden Hinweis. 1, Vers 3 heißt es, dass der Gottessohn die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist und der Charakter seines Wesens. Der Gottessohn ist die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Charakter seines Wesens. Charakter, griechisch, heißt Abdruck. Also wenn du weißt, was ein Stempel ist, wenn man den aufs Papier drückt, dann hast du den Abdruck. Und der sieht genauso aus wie der Stempel. Und das ist hier gemeint. Das heißt also, wenn Jesus 1:1, Wesens 1 mit Gott ist und ich Jesus angucke, dann sehe ich den Vater. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Hebräer 3, Vers 1, da sagt der Hebräerbriefschreiber, man muss hier noch hinzufügen, er versucht, den Hebräern im ersten Jahrhundert klar zu machen, dass Mose zwar ein großer Glaubensmann gewesen ist, aber jetzt der Sohn Gottes da war. Und er ist viel größer. Das ist das Thema in den ersten 3 Kapiteln. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, betrachtet Jesus. Jesus war schon längst auferstanden, verherrlicht und erhöht, als er das geschrieben hat an die Christen im ersten Jahrhundert. Und die konnten ihn nicht ansehen. Wie betrachte ich Jesus? Gell? Wie betrachte ich Jesus? Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 15, er ist das Bild Gottes, des Unsichtbaren. Das heißt also, Gott sehen kannst du nicht. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Gott sehen ist nicht möglich. Aber den Sohn, den kann ich anschauen, betrachtet Jesus, Hebräer 3, Vers 1. Wie mache ich das? Ich bin ja so Hobby-Kunstmaler, gell? Und war schon in vielen Galerien, Ausstellungen. Und Leute, die Bilder studieren, ich habe das gelegentlich auch schon gemacht, dann kannst du vor so einem Bild sitzen und stundenlang, gell? Und du siehst immer wieder was Neues. Also so ein großes Gemälde erschließt sich dir nicht, wenn du da mal so vorbeigehst, das sieht toll aus, gell? Sondern da musst du lange hinschauen, jede Einzelheit betrachten. Und dann kriegst du vielleicht mit, was der Maler dem Seher des Bildes, dem Zuschauer sagen wollte. Vielleicht, gell? In der modernen Kunst geht das auch, gell? Die ist etwas einfacher. Da, wir wollen jetzt keine Kunststunde machen. Dann ist es eine Beleidigung auch für den Zuschauer, was da geboten wird. Diese Kreuz- und Querschmiererei ist für mich keine Kunst, weil das kann jeder. Und trotzdem sind die Kunstexperten dann, stehen sie andächtig davor und interpretieren jetzt diesen Mist, Entschuldigung, gell, der da auf die Leinwand gekleckst worden ist. Und, aber das Prinzip ist okay, gell? Du musst ein Bild auf dich wirken lassen und es dann interpretieren in deine Situation. Und da das dieses Prinzip gilt auch hier. Betrachtet Jesus. Wie betrachte ich Jesus? Er ist der alleinig gewordene Sohn Gottes nach Johannes 1. Er ist der alleinig gewordene Gott nach Johannes 1. Es gibt unterschiedliche Handschriften. Die östlichen, die byzantinischen Handschriften schreiben Gott hin und die westlichen schreiben Sohn hin. Und ich habe beides hingeschrieben, damit es keinen Streit gibt. Und so, dass wir sagen können, er ist allein aus Gott geworden. Sie sind Wesens 1. Ich erinnere an das sogenannte hohe priesterliche Gebet, wo Jesus betet bezüglich seiner Lernenden, seiner Jünger. Ich bin in ihnen. Und du bist in mir. Und jetzt ist die Frage, das war vor Golgatha, gell? Nach Golgatha muss das noch viel schöner gewesen sein. Glaubst du, dass das, was er da gebetet hat, stimmt? Wenn das stimmt und du das glauben kannst, gibt es keinen Grund zum Jammern eigentlich. Ich jammer gelegentlich trotzdem. Und immer wenn ich jammer, merke ich, dass ich das gemacht habe. Wenn du also merkst, dass du gejammert hast, in Anführungszeichen, ist das ein Glaubensbeweis. Wenn du nicht glauben würdest, würdest du es auch nicht merken in diesem Zusammenhang. Also wenn wir heute schon mit unserem irdischen Leib eine innere, wesenhafte Verbindung mit Gott und Christus haben, ich in ihnen, du in mir. Und Paulus sagt, Kolosser 2, Vers 3, unser Leben ist zusammen mit dem Christus verborgen in Gott. Was soll da noch passieren, gell? Also, wenn ich das glauben kann, diese Wesenseinheit mit ihm, dann geht es mir doch gleich besser. Wie schaue ich also Jesus an? Wie betrachte ich Jesus? Nicht nur sehen, sondern betrachten, sagt der Hebräer 3, Vers 1. Das heißt studieren, gell? Sich damit beschäftigen. Jesus sagt in seinem Kapitel, Johannes Kapitel 6, in der langen Rede, als es um das Brot des Lebens geht, da sagt er, die Reden, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Und als er mit den Emmaus-Jüngern gelaufen ist und sie ihn nicht erkannt haben, hat er gesagt, von mir redet das ganze Alte Testament, nämlich Mose, die Propheten und die Psalmen. Das steht Lukas 24, 44. Also, wie schaue und betrachte ich Jesus heute? Ich habe sein Reden aus dem ersten Jahrhundert im Neuen Testament. Es gibt übrigens im Englischen besonders viele Bibeln, die haben die Reden Jesu in einer anderen Farbe gedruckt. Ich habe eine, da ist rot und eine ist blau, gell? Und finde ich gut. Siehst du sofort, was Jesus gesagt hat beim Blättern. Also die Reden Jesu haben wir im Neuen Testament. Aber nach Lukas 24, 44 haben wir auch die Reden Jesu des Alten Testamentes. Das ganze Alte Testament redet von mir, hat er gesagt. Und er selber war der Beauftragte Jahwes im Alten Bund, mehrfach, mehrheitlich nach meiner Sicht der Dinge sogar. Ich erinnere nur an die Begebenheit mit Abraham, als er bei ihm am Zelt gewesen ist, mit ihm geredet, gegessen und so weiter, hat dann um Sodom gefeilscht. Das war nicht der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Jahwe des Alten Bundes, sondern Jesus in seiner Erniedrigung auf Engelstufe. Er hatte eine zweifache Erniedrigung, dazu später noch ein Wort. Ja, und wie geht das jetzt? Muss ich doch irgendwie mich mit dem gedruckten Wort Gottes beschäftigen, muss mit Leuten reden, die das auch lesen, muss Bibelstunden besuchen oder selbst studieren, was auch immer. Also wir müssen Jesus betrachten. Wenn wir Jesus betrachten, sehen wir den Vater. Was willst du mehr? Das höchste Wesen, Anführungszeichen, was es überhaupt gibt, die höchste Energiequelle, die größte Kraft, der Vater, aus dem alles ist. Mit dem habe ich Verbindung, wenn ich mich mit Jesus beschäftige. Deswegen brauchst du Jesus. Deswegen müssen wir, wenn wir evangelisieren, den Leuten sagen, du brauchst Jesus, weil das ist der Schlüssel zum Vater. Und der Geist hilft dir, diesen Jesus zu erkennen, weil der nimmt von Jesus. Und der Geist war es, der das Wort inspiriert hat. Sodass ich, wenn ich heute Bibel lese, das inspirierte Wort Gottes lese. Damit führt mich das zu Jesus und zum Vater. So einfach ist das. Früher habe ich Bibel gelesen, weil das in der Versammlung dran war. Damit ich wusste, worum es geht. Gelegentlich war ich auch selber dran, musste wissen, wovon du redest. Gell? Aber in diesem Sinne, Wort Gottes zu lesen, dass jedes Wort, was mir hier begegnet, der Weg zum Vater ist, die Wesenseinheit, die innere geistliche Wesenseinheit mit dem Gott, das war mir früher nicht klar. Ja, meine Frau schüttelt den Kopf, da ging es genauso. Also, verstehst du, da hat sich doch was geändert. Du hast doch von Gott etwas geschenkt bekommen, eine innere Einstellung, eine innere Wesensveränderung, die dir den Schlüssel quasi gibt zu dieser Gotteserkenntnis, alleine durch das Lesen der Worte Jesu. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe alle Reden Jesu gelesen. Das andere hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte wissen, was Jesus gesagt hat. Und dann habe ich gelesen, was die Apostel gesagt haben. Über Glauben, Treue, Ziele und so weiter. Ja, und da gehen dir doch ganze Kronleuchter auf, gell, wenn du dich an das Wort alleine hältst. Und deswegen sagt Jesus hier, ich gehe ein Stück weiter, ich bin als Licht hinein in den Kosmos gekommen. Und schon im ersten Kapitel wird uns vom Johannes-Evangelium das ja deutlich gemacht, wie das aussieht. Im Vers 5 heißt es, schreibt Johannes hier, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht herabgenommen, das heißt besiegt, beseitigt oder wie auch immer. Wir haben über das Licht schon gesprochen, dass das Licht das Aktive ist und die Finsternis das Passive. Dass Finsternis nie zum Licht kommen kann, sondern das Licht muss zur Finsternis kommen. Und dann sagt es im Vers 9, er oder es, das Licht, es war das wahrhaftige Licht, das hinein in den Kosmos kommt, was macht? Das glaubst du ja nicht, gell, wenn du das erste Mal hörst. Jeden Menschen zu erleuchten, dass ich bin das Licht, ich bin als Licht in den Kosmos gekommen, um jeden Menschen zu erleuchten. Geht das überhaupt? Geht alles. Gut, danke. Du hast einen großen Glauben, gell? Weil wenn wir in die Welt gucken, sieht das ganz anders aus. Ja, steht er dabei am 15. August oder wann auch immer ist das soweit. Die Erleuchtung des Lichtes, das Jesus selber ist und damit auch Gottes Licht, ist ein Prozess, der heilsgeschichtlich festgelegt ist, einen Anfang hat und auch ein Ziel. Und Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 28, wir, die Ekklesia, die Leibesglieder des Christus, wollen jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darstellen. Kolosser 1, 28. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte, vollendungsgemäß, Grundtext, zielführend, zum Ziel führend. Das heißt, es ist ein Werdeprozess. Und angefangen hat Jesus mit diesem Licht, als er hier in diesen Kosmos kam. Das könnte man jetzt auseinander definieren, noch wann die größte Lichtwirkung war, wann, wie das im alten Bund gewesen ist, was nach Golgatha geschah und so weiter. Das sind alles Überlegungen, die du machen kannst. Es reicht aber hier für dieses Thema und für unser Wissen um die Wichtigkeit des Betrachtens Jesu und dieses Lichtbetrachtens reicht es zu wissen, er kam zumindest auf die Erde als Mensch und sagt, ich bin jetzt da als das Licht. Jetzt könnt ihr mich ganz persönlich sehen. Und wenn ich auferstanden bin, hat er gesagt, dann schicke ich euch einen, der euch hilft, mich zu sehen, nämlich den Geist. Das heißt, wir sind auch heute nicht alleine. Und dieses Licht, und das ist das Bemerkenswerte, das lesen wir auch hier in Kapitel 3, Vers 19, noch im Johannes-Evangelium, hat eine Funktion, eine ganz bestimmte Funktion. Hier heißt es, Vers 19, Kapitel 3, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in den Kosmos gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis viel mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Was hat das Licht für eine Funktion? Das Licht kam in den Kosmos in einer Gerichtsfunktion. Er sagt ja hier, der Glaubende wird nicht gerichtet, komme ich nachher nochmal hin. Und der Ungläubige, der ist schon gerichtet. Und ich bin nicht gekommen, den Kosmos zu richten. Das haben wir schon gelesen, reden wir gleich noch drüber. Das heißt doch, alleine die Anwesenheit des Lichtes macht deutlich, was Finsternis ist. An der Lichtwirkung kannst du die Finsternis erkennen. Wenn alles Licht ist, gibt es keine Finsternis mehr. Das ist das Heilsziel Gottes. Ganz klar. Wenn das Licht sich zurückzieht, dann wird es dunkel, dann haben wir Finsternis. Das heißt, die Wesensart, die diabolische, teuflische Wesensart, der Geist des Ungehorsams, wie Epheser 2 sagt, der jetzt in diesem Äon, in diesem Kosmos herrscht, ist Teil der Finsternis. Und wir sind Lichtherr in der Welt, Lichtträger in dem Kosmos. Das heißt, jeder, der sich mit Jesus beschäftigt, der dieses Licht anschaut, wird selber wieder zum Licht. Und andere Leute merken das. Das heißt, die Menschen, die Gott zugeordnet hat zu diesem Licht, merken das. Und danach kannst du mit ihnen reden. Dann kannst du ihnen helfen, selber dieses Licht zu erkennen. Wer diesem Licht nicht zugeordnet ist, bleibt in der Finsternis. Jetzt kannst du sagen, ja, Gott ist ungerecht. Warum schenkt er dem einen den Glauben und den anderen nicht? Weil Glaube ist ja ein Geschenk. Ja, da kann ich dir nur sagen, lies Römer Kapitel 9. Da steht die Antwort. Weil hat schon mal einer gesagt, warum ist Gott ungerecht? Und da hat Paulus gesagt, wer bist du denn, oh Mensch, dass du Gott jetzt richten willst? Römer 9, wer bist du denn? Hat der Töpfer nicht Macht über den Ton? Kann der nicht aus dem Ton eine Vase machen? Oder einen Nachttopf, sage ich immer gerne, gell? Ja, wer will schon gerne ein Nachttopf sein? Und jetzt macht Gott aus einem so ein Gefäß, so ein unwürdiges Gefäß, was aber auch gebraucht wird, heute wahrscheinlich weniger als früher. Aber es gibt auch noch andere Gefäße, die uns vielleicht nicht gefallen würden. Ja, wer bist du denn, dass du dem Töpfer Vorschriften machen willst, als der Ton auf der Töpferscheibe? Ist uns denn klar, dass wir überhaupt kein Recht, keine Macht und sonst was haben, um Gott Vorschriften zu machen? Punkt, gell? Das müsste eigentlich genügen. Wem das nicht genügt, und ich bin ja auch so einer, der immer die letzte Antwort sucht, weil ich immer noch denke, ich muss den Leuten helfen, das irgendwie doch auf die Reihe zu bringen, dann ist mein Thema, ich habe es die letzten 14 Tage bearbeitet, Gott ist ein Erstatter. Gott erstattet jeder, der heute hier leiden muss, weil das zum Heilsplan Gottes gehört, kriegt das mit Herrlichkeit erstattet. Der weiß das heute nicht, der glaubt das auch nicht, der kann sogar auf Gott schimpfen, weil es ihm schlecht geht. Aber in der Herrlichkeit, da wird er zurückgucken und sagen können, danke, das war super, gell, was du aus mir gemacht hast. Und das ist Heilsgeschichte Gottes, das steht geschrieben. Und das Gott erstattet auf vielerlei Weise. Und wenn ich das weiß und auch noch glauben kann, muss ich nicht mehr Gott als ungerecht bezeichnen, weil er vielleicht dem einen eher zum Glauben führt als dem anderen. Das ganze Schauspiel, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, ist ja dafür da, um der Engelwelt etwas beizubringen. Die ganze irdische Schöpfung ist dafür gemacht, nach Hebräer 1, Vers 10 und Psalm 102, Vers 26. Das haben wir hier schon hoch und runter dekliniert. Es dient der Belehrung der Engel. Soll ich mich jetzt beklagen bei Gott, dass er das so gemacht hat, weil ich es gerne anders hätte? Dann wäre ich der Ton auf der Töpferscheibe, der dem Töpfer Vorschriften machen will. Deswegen sagt Jesus, glaubt an das Licht, glaubt an mich als das Licht, dann seid ihr Söhne des Lichts. Dann ist, wenn es Söhne des Lichts gibt, dann heißt es doch, dass die einen Vater haben. Söhne haben immer einen Vater. Wer ist der Vater, wenn sie Söhne des Lichts sind? Da ist das Licht der Vater, gell? Und was ist Gott? Gott ist Licht. Gott ist Geist. Das ist sein Wesen. Also, und am Ziel der Heilsgeschichte, ich erinnere an das Jerusalem, das himmlische, wir haben es im Hauskreis jetzt damit gehabt, gell, wo alles in der Herrlichkeit Gottes landet. Draußen ist das Finstere, das muss geheilt werden, das kommt in die Stadt. Paulus sagt, 1. Korinther 15, 28, Gott wird mal allen alles sein, es wird alles Herrlichkeit sein, auch wenn das die meisten nicht glauben wollen heute. Sie werden das lernen dürfen, weil es gibt einen Satz in unserer Bibel, da steht in Römer 11, 36, die Heilsgeschichte mit einem Satz erklärt wird, wo es heißt, das ganze All ist aus Gott herausgekommen. Es hat durch ihn Bestand und es wird hinein in ihn zurückgeführt. Und das kann ich glauben, weil es da steht, weil es vom Geist inspiriert ist und weil das mit allen anderen Texten, die es noch gibt, wunderbar übereinstimmt. Das ist nämlich dieser Kreislauf, in dem wir uns befinden, dass alles wieder in der Herrlichkeit Gottes landet. Und deswegen, und das wird jetzt die nächsten 5 Minuten ganz wichtig, deswegen brauchen wir gute Argumente für die Menschen und die Glaubenden, sagen wir die ungläubigen Glaubenden, gell? Sie glauben nicht alles, was geschrieben steht. Sie suchen immer noch eine Hintertür. Und ja, zum Teil gibt es ganz schreckliche Hintertüren. Ich wäre nicht müde, immer wieder auch MacArthur zu zitieren in seiner Studienbibel, der zu Römer 5 schreibt, ewiges Leben haben alle, die einen im Himmel, die anderen in der Hölle. Das ist für mich kein Gott. Das ist auch nicht der Gott der Bibel. Und davon steht auch nichts geschrieben. Das ist eine diabolische Irreführung, die da verkündet wird. Und so jemand als Prediger wird das verantworten müssen. Ich kam nicht, sagt Jesus, dass ich den Kosmos richte. Wie kann der sowas sagen? Warum ist denn Jesus gekommen? Johannes 3, Vers 17 heißt es, denn Gott sandte seinen Sohn nicht in den Kosmos, auf dass er den Kosmos richte, sondern auf dass der Kosmos durch ihn gerettet werde. Wie wird der Kosmos durch Jesus gerettet, weil er auf die Erde gekommen ist? Das ist ganz einfach. Was ist denn auf Golgatha passiert? Auf Golgatha, bei dem Opfer Jesu, hat Gott die Rechtsgrundlage gelegt, um seine Heilsgeschichte zu Ende zu führen. Es gibt ja den Spruch, wenn Gott sowieso alle rettet, hätte Jesus nicht sterben brauchen. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Sondern gerade weil Gott alles zum Ziel bringen will und das auch noch geschrieben steht, musste er, um gerecht zu sein, dieses Opfer bringen, der Erlösung, des Freikaufes. Und als der Johannes der Täufer am Anfang des irdischen Lebens Jesu, seines Dienstes vielmehr, am Jordan stand und Jesus kam angelaufen und wollte sich taufen lassen, was hat er da gesagt? Das hat er nicht von sich aus gesagt. Gell? Das hat ihm jemand diktiert. Er hat gesagt, siehe, Johannes 1, 29, siehe, das Lamm Gottes, das die Verfehlung oder Sünde des Kosmos enthebt, wirklich, wegnimmt, enthebt. Wenn ich was enthebe hier, was auf dem Tisch liegt, ist es dann auch da. Dann ist es weg, gell? Also wenn die Verfehlung des Kosmos durch das Lamm Gottes, sein Opfer auf Golgatha, enthoben worden ist, ist sie nicht mehr da. Juristisch nicht mehr da. Und jetzt müssen wir heilsgeschichtlich denken. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 15, ihr zu den Juden, gell, ihr richtet gemäß dem Fleisch. Ich richte nicht einen, gemäß dem Fleisch füge ich an. Warum? Und jetzt komme ich nochmal zu Römer 5, vor allem Vers 12. Paulus macht doch in Römer 5 deutlich, dass mit Adam die Verfehlung oder Sünde in den Kosmos kam. Durch einen kam die Verfehlung in den Kosmos, Römer 5, Vers 12, und durch die Verfehlung oder Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Jetzt steht in den meisten Bibeln leider, weil alle sündigen. Und das ist falsch. Griechisch steht dort, worauf, oder deshalb könntest du auch sagen, worauf, oder als Folge von, Griechisch FO musst du nicht lernen, worauf, also warum sind wir Sünder? Weil wir das von Adam geerbt haben. Adam hat verfehlt, sagt Paulus hier. Und so kam die Verfehlung in den Kosmos und mit der Verfehlung der Tod. Wir haben den Tod geerbt. Und jetzt sagt Paulus hier, und weil der Tod durchgedrungen ist zu allen, verfehlen alle oder sündigen alle. Das heißt, die Ursache meiner Verfehlung, auch die des Glaubenden, liest 1. Johannes Kapitel 1 und 2, die Ursache für die Verfehlung oder Sünde des Glaubenden aller Menschen, aber des Glaubenden ist ja auch wichtig, ist begründet in der Verfehlung des Adams, in dem geerbten Tod. Hat dich irgendjemand gefragt, ob du von Adam abstammen willst? Ich bringe das gerne als Beispiel, gell? Mich auch nicht. Hat irgendjemand gefragt, ob du durch Jesus befreit werden willst auf Golgatha? Das hat Gott auch einfach so gemacht. Also, warum richtet Jesus nicht gemäß dem Fleisch, heilsgeschichtlich denkend, weil das Fleisch nichts dafür kann, dass es sündig ist? Das hat es schließlich geerbt von Adam. Sondern der Gerichtsmaßstab ist ein ganz anderer. Der Gerichtsmaßstab ist anders. Ich lese nochmal, ehe ich das ausführlich erkläre, Johannes Kapitel 3, Verse 16 bis 21, ganz langsam. Und dann verstehen wir das besser. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn also liebt Gott den Kosmos. In den meisten Bibeln steht hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und da muss ich sagen, das ist heilsgeschichtlich auch nicht ganz sauber. Liebt er die Welt nicht mehr? Außerdem steht da Kosmos, gell? Sondern hier grammatisch indikativ aorist, das heißt, hier, das ist ein Zustand, der ist eingetreten und hält an. Also muss ich übersetzen, also liebt Gott den Kosmos, sodass er seinen alleinig gewordenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben hat. Das erkläre ich nachher nochmal für die, die es noch nicht gehört haben. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in den Kosmos, auf dass er den Kosmos richte, sondern auf dass der Kosmos durch ihn gerettet wird. Das war das Mittel auf Golgatha. Der an ihn Glaubende wird jetzt nicht mehr gerichtet. Der Nichtglaubende ist schon gerichtet, da er nicht an den Namen des alleinig gewordenen Sohnes Gottes glaubt. Verstehst du? Der Glaube ist das der Richtmaßstab. Das findest du auch in Johannes 16 wieder. Der Kosmos wird überführt, weil er nicht glaubt, gerichtet, zurechtgebracht. Weil er nicht glaubt. Das heißt, der Glaube ist der Schlüssel dafür. Und der ist geschenkt. Jetzt kannst du wieder sagen, warum macht Gott das so und nicht anders? Gell? Römer 9, Topf und Hohn, ist wieder die Antwort. So, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in den Kosmos gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis viel mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Schlechtes praktiziert, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf das er nicht überführt würde wegen seiner Werke. Merkst du das? Das Licht überführt, der Geist überführt, das führt zum Glauben. Und die Leute sind lichtscheu, mit anderen Worten ausgedrückt. Der aber, der die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, auf das seine Werke offenbar würden, da sie in Gott gewirkte sind. Das heißt doch ganz klar, der Nichtglaubende ist in diesem Sinne schon gerichtet, weil das Licht macht das deutlich. Du glaubst, das leuchtet, gell? Der andere will nicht glauben, in Anführungszeichen, oder kann auch nicht glauben und macht damit deutlich, als das Gegenteil von dem Licht. Und damit ist er schon gerichtet. Das ist sein Gericht. Das Offenbarwerden des Unterschiedes ist sein Gericht. Und jetzt muss das Licht ihn erleuchten. Das Licht kommt in die Finsternis. Der Ungläubige kann nicht zum Licht kommen. Und wenn ich dann höre, ich habe mich bekehrt, dann weiß ich ganz genau, die Leute haben nicht verstanden, worum es hier geht. Ich habe schon mal gesagt zu einem, was hast du denn da für einen Besen genommen, gell? Wenn du dich bekehrt hast. Du kannst nicht als Finsternis zum Licht kommen. Das haben wir hier schon groß und breit behandelt. Licht ist das Aktive. Gott kommt zu den Menschen. Das Licht kommt zu den Menschen. Das Licht überführt den, der nicht glauben kann. Schauspiel für die Engel, gell, füge ich an. Also, ich finde das ganz entscheidend und wichtig, das zu wissen. Und jetzt zurück zu unserem Kapitel 12. Ich habe noch drei Verse, die ich jetzt lesen will, und noch kurz was dazu sagen. Da heißt es auf Vers 48, der, der mich ablehnt und meine Reden nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Wer richtet ihn denn? Nächster Satz, das Wort, welches ich sprach, jenes wird ihn richten in dem letzten Tag. Da ich nicht aus mir selbst spreche, sondern der Vater, der mich sandte. Er hat mir ein Ziel gegeben. Gebot steht bei dir wahrscheinlich. In Bezug auf das, was ich sagen und was ich sprechen soll. Und ich nehme wahr, dass sein Ziel, was ist? Äonisches Leben, ewiges Leben ist falsch, gell? Ich erkläre es gleich nochmal. Äonisches Leben, das ist das Ziel. Und der Johannes sagt, die Verse lese ich als letztes heute im 1. Johannes Kapitel 5, Jesus ist selber in Person dieses äonische Leben. Aber der Reihe nach, der, der mich ablehnt, wird gerichtet, wodurch? Durch das Wort, durch den Herrn selber, durch das Licht. Das heißt, das Wort richtet. Wir haben ja hier schon oft gesagt, verkünde das Wort wortgemäß und dann werden die, die dem Wort zugeordnet sind, auch kommen und zuhören. Wer dem Wort nicht zugeordnet ist, wird wieder weggehen. Wie oft habe ich das schon erlebt? Also das Wort teilt die Leute ein. Das Wort richtet, sagt Jesus hier. Und er fügt an, da ich nicht aus mir selber spreche, sondern der Vater zu mir geredet hat. Genauso spreche ich, wie der Vater zu mir geredet hat. Wir haben das im ersten Teil schon gehört. Jesus nimmt vom Vater, der Geist nimmt von Jesus. Alles Handeln und Reden kommt also vom Vater. Der Gottessohn, und ich lese mal Johannes 15, Vers 10, das ist auch so ein schöner Vers, mit dem man die Glaubenden mal durcheinander bringen kann, damit sie vielleicht mal neu nachdenken. Johannes 15, Vers 10. Und wenn du in die traditionelle Übersetzung liest, dann frage ich dich bitte, kannst du das, was da steht? Johannes 15, 10 heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, traditionelle Übersetzung, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben und so weiter. Ist hier einer, der die Gebote halten kann, die Gebote Jesu, so wie er die seines Vaters gehalten hat, heißt es im zweiten Teil von Vers 10. Kannst du so wie Jesus gehorsam war gegenüber Gott, gehorsam sein gegenüber Jesus? Ist hier einer, der das kann? Danke, dass keiner hier ist, gell? Das war ja schrecklich. Also stimmt doch hier was nicht an dem Vers. Und wenn ich den wirklich lese, dann geht mir ein ganzer Kronleuchter auf, weil hier steht, wenn ihr meine Ziele hütet, Innenziel eigentlich, wenn ihr meine Innenziele hütet, das heißt, wir haben ein Ziel ins Innere bekommen. Und dieses innere Ziel, um was geht es hier? Wir haben eben gelesen, Johannes Kapitel 12 und im Kapitel 3. Das Ziel ist äonisches Leben. Und was ist äonisches Leben? Jetzt muss ich es endlich erklären, gell? Es ist kein ewiges Leben im traditionellen Sinne. Das Wort ewig steht nicht im Neuen Testament und auch nicht im Alten. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, wir haben das hier schon ausführlich behandelt, das kannst du auch nachlesen in den Wortdienstheften, detailliert mit allen Beweisen. Gell? Es geht um verborgenes Gottesleben. Äon ist ein Zeitabschnitt und das Adjektiv hat den Inhalt von verborgen sein, kann auch zeitlich sein. Aber hier geht es um das Verborgene. Wenn du dich mit diesem Licht beschäftigst, wenn du durch dieses Lichtwort Jesus, den Vater, siehst, wie schon besprochen, bekommst du verborgenes Gottesleben. Was hat Jesus gebetet? Ich in ihnen und du in mir. Es gibt eine Wesenseinheit mit der Göttlichkeit für den Glaubenden. Eine innere Wesenseinheit mit Gott, wenn du das glaubst. Das ist verborgenes Gottesleben. Das ist unzerstörbar. Aber Gott könnte dir das wieder nehmen. Wir haben in der Bibel Hinweise auch dafür, dass es verloren gehen kann. Deswegen ist es auch nicht ewig, gell? Weil das Unsinn ist, die Ewigkeit ist endlos, die kann nicht verloren gehen. Davon ist hier keine Rede. Also es geht um das verborgene Gottesleben. Und dann Johannes 5, 24, ein wunderbarer Hinweis Jesu, was damit verbunden ist. Amen, Amen, ich sage euch, sagt er, der, der mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, hat ewiges Leben, hat verborgenes Gottesleben und kommt nicht hinein in Gericht, sondern er ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Ja, ist das toll. Wenn du das glauben kannst, wenn du zu denen gehörst, die das glauben können, dann hast du verborgenes, äonisches, verborgenes Gottesleben. Und jetzt will ich denselben Johannes nochmal zitieren aus seinem Brief, wie vorhin angekündigt. In 1. Johannes Kapitel 5 haben wir ein paar ganz knackige Hinweise. Und ich finde das so toll, gell? 1. Johannes 5, erstmal 11 bis 13. Da heißt es, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns äonisches Leben gegeben hat. Haben wir eben drüber gesprochen. Verborgenes Gottesleben. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Weil du den ja anguckst. Durch sein Wort, durch den Geist. Der, der den Sohn hat, weil er ihn anschaut, ihn betrachtet, hat dieses Leben, dieses verborgene Gottesleben. Der, der den Sohn Gottes nicht hat, weil ihn Jesus nicht interessiert, hat dieses Leben nicht. Dies schrieb ich euch, auf dass ihr wahrnehmt, dass ihr, die ihr das glaubt, äonisches Leben habt, die ihr hinein in den Namen des Sohnes Gottes glaubt oder treu seid. Sind wir hinein in den Namen des Sohnes Gottes treu, dann haben wir verborgenes Gottesleben. Von dem Kapitel 5, Vers 20, ist eigentlich der schönste Vers in diesem Zusammenhang. Da sagt er noch, wir nehmen aber wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und uns, die wir glauben können, eine Denkart gegeben hat, eine ganz besondere Denkart, ein Denkmuster, ein Schema zum Denken, wo ich das erkennen kann, worum es hier geht, auf das wir den Wahrhaftigen erkennen. Du brauchst also die göttliche, wesenhafte Denkart, um den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, Wesens eins, in seinem Sohn Jesus Christus, dieser, der Sohn, ist der wahrhaftige Gott und äonisches, verborgenes Gottesleben. Also, verstehst du, die innere Wesenseinheit des Glaubenden mit Gott ist mehrfach bezeugt. Ich kann das glauben. Und wenn du das auch glauben kannst, dann musst du in deinem Glaubensleben, in deinem Leben, auch in dieser Welt, in diesem Kosmos, einen Unterschied merken zu der Zeit, wo du das noch nicht glauben konntest. Und deswegen, wenn wir wissen, dass dieses Licht es ist, was die ganze Menschheit und auch noch die Engelwelt, den ganzen Kosmos erleuchten wird, wenn das das Ziel ist, und wir daran mitarbeiten dürfen, ja, ist doch toll, gell? Und jetzt sagt die Bibel uns noch, zum Abschluss will ich das noch zitieren, Psalm 135, 6, der Gott, von dem wir den ganzen Vormittag reden, ist in den Himmeln, und alles, was ihm gefällt, das tut er. Und ich zitiere nochmal Römer 9 in Anschluss, Vers 19. Da sagt, fragt hier Paulus, nachdem er das mit dem Pharao erklärt hat in Israel, ja, wer hat denn dem Beschluss Gottes jemals widerstanden? Frage. Die Antwort, niemand. Gell? Also wenn Gott das macht, was er will, dann tut er das. Und wenn Gott will, dass alles Herrlichkeit wird, und dafür gibt es eine Menge Beweise in der Schrift, dann wird er das auch tun. Ja, was haben wir heute Morgen gelernt? Der Glaube, die Treue, das Vertrauen ist ausgerichtet auf das Licht, ist selber Licht. Das heißt, wir haben durch die Treue, durch das Vertrauen, durch den Glauben, der heißt, Glaube ist, ich stehe erwartend unten, Hebräer 11, Vers 1, und bin praktisch überzeugt von all dem, was ich nicht sehen kann. Weil ich mit dem Wort mich beschäftige und dieses Wort ist Jesus. Und wenn ich Jesus angucke, sehe ich den Vater. Und das wünsche ich euch allen von Herzen, dass das bei euch so ist. Amen. Amen.